Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und Matthias Michels-Korsten.
Hallo Matthias.
Haben wir uns gleichzeitig begrüßt. Ja, hi. Ja. Schön, dich zu sehen. Heute habe ich dir einen Fall mitgebracht. Ich fragte mich dabei, macht ihr das in der Praxis eigentlich auch so, dass in der Wartezimmerliste oder der Kalenderliste schon irgendwie so Symptome oder sowas der Patienten stehen, dass ihr so eine Idee habt, womit die kommen, oder schreibt ihr gar nichts absichtlich rein? Wie handhabt ihr das?
Ja, wo du es gerade sagst, witzigerweise, wir haben es in unserem alten Praxis-Software-System gemacht und jetzt im neuen erscheinen, ja, zumindest die O-Termine, OT-Termine erscheinen nur so, es ist teils auf meiner ausgedruckten Liste, Einbestellungsliste habe ich schon noch, da stehen so Sachen wie Check-up drauf oder so, oder Kontrolle, aber ja, nicht bei allen Patienten.
Ich hatte jetzt einen Patienten, da stand bei mir Hodenschmerzen und ich dachte so, okay, wow, womit kommt der denn wohl heute? Woran denkst du, wenn sowas jetzt bei dir in der Watzeli, so nennen wir das Wartezimmerliste, in dieser...
Bei Hodenschmerzen.
Hodenschmerzen, wenn da stehen würde.
Vielleicht gebe ich es vorher nochmal, gucke ich nochmal vorher kurz den Dixie mit nach oder gebe es bei ChatGPT ein. Nein, aber ich würde schon an ein paar Dinge denken. Also bei dem Leitsymptom Schmerzen, woran ich nicht denke, ist ein Tumor, weil der ist in der Regel schmerzlos, obwohl das auch dann sicherlich noch im Weiteren eine Differentialdiagnose wäre. Ich denke an entzündliche Veränderungen und da hangel ich mich einfach entlang der Strukturen. Also ich denke an eine Orchitis, an eine Epididymitis.
Okay.
Und das sind eigentlich so die Hauptsachen, also für Schmerzen. Ne? Bei Schwellungen würden dann noch andere Sachen eben dazu kommen, wie eine Hydrozele oder Testikozele. Da gibt es noch andere, Spermatozele zum Beispiel. Das kann man im Ultraschall gut definieren, aber da ist das Leitsymptom ja nicht Schmerz, sondern Schwellung. Also bei Schmerz würde ich wirklich an Itis denken, der verschiedene.
Aber es ist ja schon eine wichtige Differenzierung mit oder ohne Schmerz, was du nennst. Ich gebe dir mal ein bisschen Background-Daten von diesem Patienten noch. Und zwar ist das ein 83-jähriger Patient, der einige Vorerkrankungen hat, also eine Hypertonie, einen Zucker, der relativ stabil mit HbA1c von 7,1 zuletzt eingestellt war, aber vor einem Jahr, mit einer Pneumonie ins Krankenhaus gekommen ist, einen großen Apoplex bekommen hat, eine Hemiparese, ziemlich viele Komplikationen mitgenommen hat, unter der Antikoagulation, GI-Blutung, Enstemi, Aspirationspneumonien und so weiter. PEG versorgt war sogar, Katheter versorgt, also auch Urinkatheter versorgt war und natürlich in der Reha war und dann irgendwann nach Hause gekommen ist, naja, kein Vollpflegefall, aber schon sehr ausgeprägter Pflegefall. Das heißt, er konnte noch aus dem Bett aufstehen und also aufstehen mit Hilfe, konnte am Anfang ein bisschen im Rollator laufen oder das ging auch nicht lange, dann irgendwann mehr so im Rollstuhl sitzen. Und da kommt regelmäßig der Pflegedienst und die hatten uns informiert und gesagt, hier bei dem Patienten, der hat irgendwo, der Hoden ist so ein bisschen gerötet. Da war das mit dem Schmerz gar nicht so. Ich habe das eben einfach mal so gesagt, aber es war mehr so eine Rötung bei diesem Patienten.
Ja, so eine Rötung, okay.
Eine Rötung, Leiste, Hoden und eine leichte Schwellung.
Okay.
Und die Frage ist, ob man sich das mal angucken könnte für einen Hausbesuch.
Okay, genau. Ich muss auch noch nachliefern. Ich habe eine wichtige Red Flag eben vergessen bei meiner Aufregung. Ich muss natürlich immer an eine Hodentorsion denken. Das ist jetzt in dem Alter eher unwahrscheinlich, eher jüngere Patienten, die haben auch häufig eine Sportanamnese oder irgendwas, aber weil das ja ein absoluter Notfall ist. Ja. Ich meine, das muss innerhalb von ein paar Stunden operiert werden. Also das gehört auf jeden Fall als Red Flag, als abwendbar gefährlicher Verlauf dazu. Jetzt bei der Vorgeschichte dann auch nochmal bei älteren Patienten muss man auch nochmal auch an angrenzende Strukturen denken, also indirekte Leistenhernien. Okay. Die können ja in Hoden reingehen, die würden eine Schwellung machen. Eine Leistenherne kann ja auch mal inkarzerieren. Das ist jetzt, glaube ich, bei den Indirekten unwahrscheinlicher als bei den Direkten, die direkt durch die Bauchdecke gehen. Aber da müsste ich nachlesen.
Aber zumindest was du mal so mitnimmst auf dem Weg zum Hausbesuch.
Genau, also das ist immer, ich glaube, die wichtige Message ist, ne, bei diesen anatomischen Sachen immer an die angrenzenden Organe zu denken. Also bei Hoden auch an Leistenherne, aber natürlich auch andersrum, wenn Männer mit Unterbauchschmerzen kommen, dass du dir unbedingt auch die Hoden anschaust.
Mal ein bisschen runterziehst.
Noch mehr tricky, weil die Schmerzen können sich, wie gesagt, immer noch in eine angrenzende anatomische Region projizieren. Ich hatte gerade, als du die ganzen Vorerkrankungen aufgeführt hast, jetzt nochmal überlegt, gibt es da irgendwelche Erkrankungen, die jetzt auch nochmal indirekt den Hoden mit berühren können? Jetzt auch in dem Sinn, wenn zum Beispiel jemand wegen anderen Erkrankungen immun supprimiert oder komprimiert ist, dass man eher auch jetzt da wirklich auch eine bakterielle Infektion zum Beispiel haben kann, auch mal durch hämatogene Aussaat. Also das sind so Dinge, die würde ich jetzt auch erstmal mehr beschreiben. Da fallen mir jetzt keine Fälle
bakterielle aus meiner Aussaat, Erfahrung Aussaat, meinst du?
Also ja, das Hämatogene zum Beispiel, dass jemand eine bakterielle Orchitis auch hat.
Okay.
Die Orchitis ist ja sonst häufig eher von der, über Äthiologien haben wir jetzt noch gar nicht geredet, eher
viral
bedingt. Mhm, genau. Dann kommt natürlich auch der ganze Komplex, ist auch nochmal, wenn wir auch jetzt schon auf Erregerebene gehen, dass die Organe ja alle betroffen sein können, auch bei bestimmten sexuell übertragbaren Erkrankungen, was jetzt natürlich wiederum bei 80 Jahren Altersheim eher unwahrscheinlich ist. Aber bei jungen Patienten müsste man da auch die Anamnese angrenzend erweitern, ob jemand eine Dysurie hat, wie das mit Partnerschaftskontakten war, ob jemand Ausfluss hat, Ulzeration, die Leistenlymphknoten mit abschauen, also die, so die ganze Region
genau, wirklich sollständig untersuchen. Da kommen wir gleich nochmal so hin, nochmal zur Einordnung. Also der wird echt zu Hause gepflegt, hat eine Ehefrau, die da an ihm ran ist. Sexualanamnese habe ich ehrlich gesagt nicht erhoben.
Jetzt, glaube ich, kein Verbrechen in dem Fall.
Nee, genau. Ich habe, woran ich noch so dachte, ist, ne, ist es überhaupt der Hoden? Ist das jetzt mehr so Erysipel von Haut? Ist das mehr so eine Leistenleitung? Genau, vielleicht sogar ein bisschen zu einer Intertrigum. Man weiß ja nie, wie der Pflegedienst sowas dann einschätzt. Das heißt, man fährt natürlich hin, guckt sich das an. Und das war schon eine einseitige Schwellung.
Des Hoden,
sagst du, des Krotums und auch des Hodens und der angrenzenden Strukturen. Wobei die Frau direkt sagte, die eine Seite sei immer schon bei ihm größer gewesen als die andere, weil er hatte eine Mumps-Orchitis als Kind gehabt.
Ja.
Und deswegen war immer ein gewisser Größenunterschied da, aber nicht so doll. Also es war schon jetzt angeschwollen, es war auch ein bisschen warm, aber der Patient sagte gar nicht so viel über Schmerz. Also das war schon, es war pralle, aber es war nicht so schmerzhaft.
Ich muss schon bei der Mumps-Orchitis mal nachfragen, weil das ist ja eher kontraintuitiv oder du meinst das andersrum, weil dann wäre ja die gesunde, weil normalerweise nach einer Mumps-Orchitis kriegst du eine Hodenatrophie, das würde dann bedeuten, der kontralaterale Hoden ist kleiner und der andere eigentlich normal
groß. So meinte ich das auch.
Genau. So hast du es gemeint.
Okay. Ja, genau. Ja, also die eine Seite, die jetzt
imponiert größer
und die andere imponiert größer, wo wir jetzt vermuten, ist da nicht doch mehr Schwellung, mehr Entzündung jetzt im Gange, das war diese Rötung.
Nee.
Also was würdest du jetzt damit machen mit diesem Befund, den ich dir gerade geschildert habe? Also schon praller die Seite, er ist nicht schmerzgeplagt, du kannst da auch dran fassen und leicht draufdrücken und er zuckt nicht, also da gibt er schon sehr valide Rückmeldung, aber es ist so eine Rötung und Wie würdest du da jetzt vorgehen?
Find ich ja, also Hausbesuch finde ich echt schwierig, weil also du hast ja soeben gesagt, ich kann ja erstmal jetzt nicht sagen, oder es schwer sagen jetzt, woher genau die Schwellung rührt. Also ich würde schon versuchen, ich würde mich jetzt, glaube ich, anatomisch vorarbeiten. Ich würde jetzt erstmal gucken, kann es jetzt einfach ein Zustand sein, der wirklich von der Oberfläche ausgeht. Also Stichpunkt zum Beispiel Erysipel, das kannst du ja haben, dann würde auch der Rest anschwellen. Also das jetzt man einfach da. Also, und das würde ja auch passen, wenn du zum Beispiel jetzt eine Pilzerkrankung begleiten, da die kann wiederum die Barriere der Haut stören und dadurch kann Erreger eingehen. Also das wäre jetzt so mal oberflächliche Erklärung.
Okay.
Und dann würde ich mich vortasten in dem Sinn, in dem ich wirklich, man kann ja Hoden und Nebenhoden schon abtasten, da kannst du den schon ein Stück weit differenzieren klinisch, welche Struktur tut weh. Also da würde ich hoffen, dass ich eine Differenzierung finde. Tut der Hoden weh bei Palpation oder der Nebenhoden? Du hast eine Taschenlampe dabei, ich meine, du könntest mal eine Diaphanoskopie machen, das geht schnell. Ja?
Haben wir aber nicht gemacht.
Um zu gucken, ob, ja, macht ja nichts. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, nur wenn man so theoretisch drüber redet, dann kommt man drauf. Ne? Also ist das von so Zuhörern und Zuhörern, so würde man eine Hydrozele halt gut rausfinden können. Ich würde schon das Prehn'sche Zeichen machen.
Magst du das beschreiben, wenn du es schon nennst?
Ja, genau, also ich würde den Hoden annehmen. Ich hau das immer durcheinander. Ich hoffe, ich kriege das selber mal richtig. Also Prehn'sche Zeichen möchte man eine Orchitis oder Epididymitis von einer Hodentorsion unterscheiden. Okay? Und die Idee ist die, dass bei einer Entzündung, wenn ich das sachte anhebe, die Symptome besser werden und bei einer Hodentorsion eben nicht, weil die Durchblutung weiterhin geschildert ist.
Ja.
Und jetzt muss ich nur noch mal, ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, dass das Prehn'sche Zeichen positiv müsste ja dann sein, dass eine Besserung eintritt, wenn ich es hochhebe, oder?
So habe ich es auch abgespeichert.
Also genau, aber das bitten wir die Zuhörerin nochmal nachzulesen.
Ja, beziehungsweise wir packen es auch in die Show, das Prehn'sche Zeichen.
Das aber auf zwei auch völlig wurscht, man muss es ja nicht sagen, man muss nur wissen, wie man es einordnet. Wird es besser beim Hochheben, dann spricht es für eine Entzündung, wird es nicht besser für eine Torsion.
Also
genau, und dann nur noch, um das abzuschließen, ich würde auf jeden Fall die Lymphknoten noch papieren, das interessiert mich, also Leisten, Lymphknoten.
Ja.
Und man kann sogar vorsichtig mal gucken, ich würde mir die auch Unterbauch anschauen, ob man irgendwelche Ideen für Hernierung hat. Mhm. Bei einer Hernie kann man schon auch mal reingehen mit dem kleinen Finger in den Leistenkanal und kann fühlen, kommt da irgendwas kommt da durch den Leistenkanal runter. Vielleicht oder kann ich sogar ein Stück reponieren.
Das kann man machen. Kann er auch dagegen pressen, wenn er so viel mitarbeitet. Ja. Das war jetzt in der Situation so, du hast jetzt ganz viele Sachen schön genannt. Nach einem RSIPL sah es nicht aus. Das war das erste, was du nanntest. Das ist ja eher so diffus im Gewebe, dann auch in der Haut, also über den Hoden hinausgehend. Das war es nicht. Prinzsche Zeichen ist schwierig bei ihm, weil er hat ja gar nicht so richtig Schmerzen
angegeben. Ja, dann kannst du es schlecht erheben.
Dann kannst du es schlecht erheben. Hodentorsion hast du richtigerweise schon gesagt, das passt anamnestisch nicht so richtig. Weil
das würde auch wehtun.
Das würde richtig wehtun, ohne Schmerzen sehr akut nicht. Kommen. Ja. Wobei das ja auch recht kurzfristig war, innerhalb von 24, 48 Stunden. Aber deswegen, Zeichen war hier nicht wirklich zu erheben. Jetzt die Differenzierung Hoden, Nebenhoden war auch gar nicht so einfach. Also man hatte eher das Gefühl, dass der Nebenhoden betroffen war. Da hat er schon ein bisschen mehr gezuckt, aber keinen richtigen Schmerz angegeben. Wie gesagt, komplexer Patient. Hoden war aber definitiv auch mitgeschwollen. Also das war nicht nur auf den Nebenhoden beschränkt. Eine Sache gebe ich vielleicht nochmal mit. Gar nicht, weil die jetzt so groß relevant ist, aber der ist DK-versorgt. Ne? Also das, der hat einen Dauerkatheter noch liegen.
Ja, aber transurethral.
Transurethral, genau.
Okay, genau. Ja gut, ich hatte eben jetzt auch noch gedacht, normalerweise würde ich natürlich gerne einen Urinbefund haben, weil ja ein Harnwegsinfekt bei Männern auch auf diese, die Erreger können ja auch auf diese anderen urogenitalen Strukturen übergehen. Ja. Also da, das ist jetzt natürlich beim DK schwierig. Super, da hilft ja eigentlich der Urinstix nicht weiter. Nee. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob durch die DK-Versorgung ein höheres Risiko eigentlich schon. Ich meine, dadurch, dass da Fremdmaterial drin ist, wäre mal so meine allgemeine Argumentation, erhöht Risiko für eine infektiöse Genese der Euchitis und Epididymitis.
Ja. Genauso sehe ich es prinzipiell auch und da habe ich das auch gesehen. Wir haben, da gibt es ja empirische Therapien durchaus, wie man ihn behandeln kann. So eine primär vielleicht Epididymitis, Fragezeichen Orchitis. Das hatte ich dann auch entsprechend bei Dexamet angeguckt. Das ist so selten, das habe ich nicht
Sag's
parat.
Sag mir mal bitte, ich würde
Doxycyclin wird da für 10 Tage eingesetzt, 10 bis 14 sogar. Und das haben wir auch gemacht.
Okay.
Und, ne, weil multimorbider Patient, das wäre ein Liegentransport gewesen, wenn man da hätte mehr machen wollen. Deswegen sind wir so gestartet, was ich auch im Nachhinein total richtig finde und auch bei anderen schon damit Erfolg hatte. Bei dem Patienten war es so, den habe ich 2 Tage später nochmal besucht und geguckt, naja, wie klappt das? Ist das ein Therapieansprechen da? Und es war, so ein Status idem, vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Also inzwischen nannte er Schmerzen dazu. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die das Antibiotikum nicht richtig genommen haben, weil die haben das Doxycyclin, wie das bei Patienten mit Schluckbeschwerden ja häufiger mal ist, in Joghurt angerührt. Okay. Und mit Calcium zusammen wird das dann nicht so gut aufgenommen.
Ja, genau.
Von da habe ich die dann nochmal instruiert und gesagt, wir machen aber weiter so.
Okay. Also hast du nicht daran gedacht, das Antibiotikum zu wechseln? Kannst
du Resistenzen dafür haben, war mir das zu kurzfristig. Okay. Haben wir nicht gewechselt und haben aber gesagt, das machen wir jetzt so weiter. Und dann war das Wochenende dazwischen, haben gesagt, Anfang der Woche gucken wir nochmal, wie es denn aussieht. Mhm. Oder wir haben zumindest einen Kontakt, die Frau soll uns eine Rückmeldung geben. Und da war es in der Tat so, ist eher schlechter geworden. Jetzt hat er ja richtig Schmerzen, also es war kein Ansprechen da. Zu bekommen. Und ich glaube, ich erzähle einfach mal weiter, weil das ist so eine Situation, ich glaube, da kommen wir langsam an die therapeutischen Grenzen.
Ja, da würde ich jetzt auch sagen, das wäre dann schon eine Indikation für eine Krankenhausanweisung.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, es urologisch gesehen wird und so haben wir es auch gemacht. Er ist dann in die Urologie stationär, ist nochmal, die haben die Diagnose eigentlich bestätigt, Epididymitis/Orchitis und haben das dann natürlich breit antibiotisch IV behandelt für über eine Woche, was leider keine suffiziente Verbesserung gebracht hat, sodass er im Endeffekt dann orchiektomiert werden musste auf der Seite, weil es echt so eine nekrotisierende Entzündung war. Also es ist so weit fortgeschritten gewesen. Jetzt kann man natürlich philosophieren, hätte man ein anderes Antibiotikum am Anfang genommen, vielleicht jetzt gegriffen, vielleicht auch nicht. Naja, ich sehe verschiedene Risikokonstellationen hier bei dem Patienten. Das ist, dem geht es heute wieder gut. Ne? Also er ist operiert worden, ist entlassen worden, dem geht es prima. Ich sehe zwei Risikokonstellation. Das einmal ist natürlich der Zucker, aber das andere hast du auch schon wunderschön genannt, in dieser dauerhaft liegende Katheter. Da, was für mich so eine kleine Take-Home-Message zumindest bei diesem Fall ist, dass auch bei so lang liegenden Kathetern, dass man einfach immer wieder die Indikationen hinterfragt.
Ja, ne? Das ist ein guter Punkt.
Und
ja.
Dass man sich fragt, was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Manche brauchen gar keinen Katheter, sondern können die Urinflasche nehmen. Das wäre bei ihm sicherlich nicht gegangen. Mhm. Auch weil der vor dieser schweren Krankheitsphase schon immer wieder Prostatabeschwerden hatte, viel Nyktorie. Mhm. Ich glaube, jetzt ein DK-Auslassversuch, entweder mit Flasche oder Kondomurinal, ist ja sonst eine gute Alternative. Mhm. Auch bei Leuten, die spontan Wasser lassen können, aber sich nicht so melden können. Das würde bei ihm nicht klappen. Also wäre am ehesten wahrscheinlich dieser suprapubische
Katheter. Das wollte ich gerade sagen. Ich hatte da auch schon in der Vergangenheit wiederholt Diskussionen, die ich auch teilweise dann nicht nachempfinden konnte, warum das verweigert wurde von Urologen, wo ich mir auch gedacht habe, auch aus pflegerischen Gründen teilweise, auch wenn Leute manipuliert haben, laufen an einem Katheter, dass eigentlich der suprapubische Katheter eine wesentlich bessere Lösung ist. Und gerade wenn die auch länger da sind, kann man die ohne Probleme hausärztlich auch. Ich hatte mal eine Zeit lang wirklich 2-3 Patienten parallel auf meiner Hausbesuchsliste, den ich alle 4-6 Wochen den suprapubischen Katheter gewechselt habe. Das war überhaupt gar kein Problem. Das geht viel einfacher. Ja. Und das ist sicherlich auch nochmal ein guter Punkt, das dann zumindest in die Richtung zu überlegen.
Zu hinterfragen. Also je nach Prostata-Vorgeschichte wünschen die Urologen sich, glaube ich, regelmäßig Auslassversuche. Ich habe das jetzt auch noch nicht neu diskutiert mit denen. Vielleicht werden wir das in diesem Fall auch nochmal tun, damit sich das hier Ganze nicht wiederholt. Aber ja, ich glaube, das können wir hier definitiv mitnehmen, dass wir da die Fragen stellen, wie die weitere Versorgung einfach vom Urin und von dem DK her aussehen kann. Ich glaube, sonst haben wir das ziemlich schön, hast du das gut. Ziemlich schön abgearbeitet.
Danke
Vielen
dir.
Dank dafür, Stefan.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.